Heute darf ich wieder Epa Speck begrüßen hier in unserem Studio. In der letzten Woche hatten wir gehört ein wenig von ihrem Leben, wie sie hier in Ecuador auch teilweise aufgewachsen sind. Alois ist Ecuadorianer und Paula und Alois leben hier in Ecuador schon lange Zeit und haben auch ein kleines Unternehmen beziehungsweise ja ein Geschäft, womit sie Fotografien und Poster und alles Mögliche, was eben hier in Ecuador so wunderschön ist, auch vermarkten. Eines haben wir vergessen, Alois ist auch Reiseführer und ist schon sehr viel rumgekommen und hat das also alles in wunderschönen Fotos auch dokumentiert. Zuletzt waren sie in einem Waurani-Dorf und hatten eine ziemlich beschwerliche Reise dorthin, einen langen Fußmarsch. Diese Gruppe der Waoranis haben ein kommunales Tourismusprojekt gestartet mit Hilfe eines Padres dort. Und ihr wart jetzt sozusagen die Freunde, die das auch schon mal so ein bisschen ausprobieren durften und auch bestimmt beurteilen sollten. Ist das möglich, dass eben auch andere Menschen, andere Leute da mal hinkommen? Ihr hattet schon erzählt, der erste Abend, ihr wart hundemüde. Aber jetzt kam ja wieder ein neuer Tag und hoffentlich auch mit neuen Kräften.
Genau, also wir sind dann frühmorgens aufgestanden. Wir sind ja auch alle ziemlich früh ins Bett am Vorabend und haben ein bisschen eben diese Geräusche vom Urwald ein bisschen genossen am Morgen. Frühstück wurde vorbereitet. Also wir haben wirklich ziemlich viel hochgetragen und dann hatten wir wirklich sogar Eier auf dem Tisch und das war wichtig, damit wir den Tag anfangen können. So gegen 9 sind wir dann hochgelaufen mit Pa Omene Warika, das ist eben dieser Kasike vom Dorf, also der Führer vom Dorf. Und er hat uns zu diesem Treffpunkt hingebracht, wo die ganze Kommune schon auf uns wartete. Das waren mehrere Frauen, also alle Mütter von diesen Familien, viele Kinder, alle angezogen so, wie die Waos sich anziehen. Das heißt, sie hatten eine Art wie ein Röckchen, die sie gewinnen von einer Rinde, von einem Baum, waren angemalt mit Achote. Achote ist so ein Samen, die eine rote Farbe gibt und damit malen sich Gesichter. Charakteristisch für die Waos sind ebenso diese, rund um die Augen malen sie so eine Brille mit roter Farbe. Also das sah sehr gut aus, auch fotografisch. Ich gucke das immer ein bisschen von der Fotografie her. Die Kinder, die waren sehr hübsch angezogen mit Ketten und alles, was sie auch selber aus dem Urwald machen. Und dann war das Ganze unter einem Dach, also frisch, weil die Sonne kam dann auch raus und wir waren dann geschützt. Und dann haben sie sich Mühe gegeben, uns ein bisschen zu zeigen, was sie alles machen, wie sie leben, Geschichten erzählt, ihre Bräuche uns wirklich näher gebracht. Und wir hatten die Möglichkeit, vor allem die Frauen, auch ein bisschen mitzuhelfen. Ich glaube, die wichtigste Person in dieser Gruppe war eine 84-jährige Frau. Das ist praktisch die Führerin, die Führerin vom ganzen Dorf. Vor allem, weil sie ziemlich viel Erfahrung gesammelt hat. Und das ist die Person, die der nächsten Generation immer alles zeigt, wie man das Ganze zu machen hat, zum Beispiel eben diese handwerkzeugliche Sachen. Sie machen im Urwald aus Blätter und aus Lianen, machen sie wunderschöne Sachen.
Du hast ja natürlich vielleicht ganz andere Augen in solchen Kommunitäten. Paula, du bist ja Krankenschwester von Beruf und ich weiß, du warst auch schon in einigen Krisengebieten hier in Ecuador, wenn mal wieder ein Erdbeben war und so. Wie hast du das jetzt so erlebt? Von dem Aspekt der Hygiene und der Gesundheit dort, sind die alle kerngesund?
Diese 5 Waurani-Familien machen einen sehr gesunden Eindruck. Nur ein paar kleine Kinder hatten einen dicken Bauch, vermutlich mit Parasiten. Aber sonst leben sie ganz schön im Einklang mit der Natur. Sie nehmen sich von der Natur das, was sie brauchen. Sie essen ganz einfach. Sie pflanzen nur Maniok an, kleine Bananen, grüne Kochbananen, Papaya und Ananas und gehen auf die Jagd im Urwald mit dem Speer und fischen im Fluss Fische. Sie baden im Fluss, sie haben ja keine Dusche und sie haben keinen schlechten Körpergeruch. Sie tragen ja auch so gut wie keine Kleidung, eben höchstens dieses Röckchen aus Baumrinde und bewegen sich den ganzen Tag im Urwald. Wir haben auch nicht gesehen, dass sie schwitzen. Sie sind so angepasst an das feucht-heiße Klima im Urwald. Das war sehr beeindruckend. Die Kinder spielen sehr harmonisch miteinander. Sie haben ja keinerlei Spielzeug. Sie spielen den ganzen Tag im Wald oder springen in den Fluss, schwimmen wie Fische durch den Fluss. Und ab etwa 3-4 Jahren können sich alle über Wasser halten. Das ist ganz wichtig. Es gibt keine Mutter, die sagt, pass auf, geh nicht zu nah an den Fluss. Es ist wirklich sehr harmonisch und das hat mich sehr beeindruckt. Es gibt keinen Streit und keine Eifersucht untereinander.
Viele stellen sich ja den Urwald so vor wie Tarzan, also da hängen überall Lianen rum. Es ist nur alles unwegsam, man kann nur mit der Machete, also mit diesem langen Messer sich durchschlagen. Ist es dort, du hast es ja schon vorhin gesagt, ihr seid durch Primarwald, also einem Hochwald, gelaufen. Ist es dort auch genauso?
Also den ganzen Weg war Primärwald. No? Und dann, als wir dort angekommen sind, wie gesagt, diese Piste, die war komplett frei. Und auch das Dorf, also da gab es eigentlich wenige Vegetation, aber alles rundherum war Primärwald. Also die Wows, die schützen ihre Umgebung. Die jagen genau das, was sie brauchen, um sich zu ernähren. Von dem her haben wir diese Umgebung als eine wunderschöne Landschaft empfunden. Das ist ein sehr schönes Fleckchen in Ecuador.
Flora und Fauna, was hat euch denn da besonders beeindruckt?
Ja, also es gibt jede Menge Tiere dort noch in der Nähe. Die meisten sind natürlich nachtaktiv, die kommen nachts raus und deswegen haben wir sie nicht gesehen. Nachts waren wir im Zelt und tagsüber haben wir aber auch Wazine gesehen. Das sind Vögel, die in Sumpfgebieten leben. Man kann sich vorstellen, das ist so wie ein großes Huhn, aber sehr farbig und mit Federn auf dem Kopf und also wirklich sehr schön. Sie sind sehr scheu, deswegen haben wir sie ungefähr so von 30 Metern gesehen. Es gab auch eine Lagune in der Nähe, wo wir hingelaufen sind, wo wir Kaimane gesehen haben. Wir haben auch den Omene Warika haben wir begleitet. Er hat uns dann gezeigt, wie sie jagen. Die Wauranis, die nehmen immer ein Speer mit und auch ein Blasrohr. Mit dem Blasrohr jagen sie alles, was auf den Bäumen lebt und mit dem Speer, wenn sie zum Beispiel ein Wildschwein entdecken oder eine Guatusa, das ist ein Aguti, eine Aguti-Form von Tieren. Und er hat uns das alles vorgeführt, damit wir eine Ahnung haben, wie sie dann eben jagen. Die Proteine, die sie nehmen, kommt ausschließlich aus dem Wald. Sie haben überhaupt keine kleine Hennen, ne? Wir haben 3 Stück gesehen, aber der Rumäne berichtete uns, dass sie keine mehr haben, weil in der Nacht gibt es eigentlich viele Ozelots und die jagen eben diese Hühner und dann haben sie schon so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie keine mehr haben.
Ja, das ist interessant, dass Hühner nicht in den Urwald gehören, zumindest dort wenig Überlebenschancen haben als Haustier. Mich würde jetzt noch interessieren, es ist ja ein Volk, was ja für sich in einem doch abgeschiedenen Raum gelebt hat. Und jetzt kommt die Zivilisation, jetzt kommt das Angebot, dass Touristen kommen können. Wie lässt sich das jetzt mit ihrer Kultur vereinbaren? Wird nicht da Kultur vielleicht sogar zerstört?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir das auch ein bisschen überlegt und ein bisschen philosophiert. Ich glaube, die Leute dort, so wie sie gelebt haben, jahrhundertelang, brauchen eigentlich kein Geld. Aber mit dieser Zivilisation, die immer wieder stärker Druck macht auf diese Völker, ihre Grundstücke dann immer näher an sie kommen, haben Sie selber gemerkt, dass Sie ab und zu mal etwas Geld brauchen, vor allem wenn jemand krank wird, wenn jemand sich im Fluss Napo nach Coca transportieren lassen muss? Es gibt also immer wieder diese Notwendigkeit, etwas Kleingeld zu haben. No? Und wir Touristen, wir sind eigentlich als Freunde hingekommen, wir haben Geschenke gebracht, Geschenke, die, wo wir uns überlegt haben, wir wollen nicht etwas bringen, wo ihre Kultur dann kaputt macht, wo sie abhängig macht und so weiter, sondern ein bisschen Nahrung, die sie schon sonst in Coca kaufen. Und hauptsächlich haben wir sie unterstützt, durch diese Kunsthandwerke zu kaufen. Die machen wunderschöne Sachen aus Materialien, die sie im Urwald finden, aus Lianen, aus Baja Toquilla, das ist diese Palmenart, wo man auch diese feine Panama-Hüte macht. Und die Shigras, das ist auch aus einer Liane, so aus dem Faser von einer Liane wird das hergestellt. Und wir haben ziemlich viel abgekauft und wir wollten auch gerecht sein und bei allen Familien kaufen. Die haben ganz schön alles aufgestellt. Jede Familie war rund um diese Kunsthandwerke und wir waren bei jeder Familie und haben versucht, eben so gerecht wie möglich einzukaufen, damit alle ein bisschen profitieren. Wir haben auch unsere Köche, unsere Leute, die uns bewirtet hat, die Träger und so weiter, alle auch bezahlt. Und es gibt eine Tax, so wie ein Eintritt in einem Nationalpark. Wenn Touristen diesen Wow-Gebiet betreten, diese Wow-Familien besuchen, müssen sie ein Fee, also einen Eintritt zahlen von $15 pro Person für die Zeit, die sie dann dort bleiben.
Trotzdem gibt es auch manchmal Begegnungen oder Erfahrungen, die dann wirklich das darstellen, dass diese Völker wirklich noch so leben. Paula, du hattest da ein Beispiel erzählt, wie das da mit der Fotografie ist.
Ja, Pater Enrique, der katholische Pfarrer, der schon einmal diese Familien besucht hatte und Fotos gemacht hatte, brachte nun die Fotos mit und zeigte die Fotos den Familien und jeder erkannte alle anderen, nur sich selber nicht, weil er sein Spiegelbild nicht kannte. Und wir hatten auch einen Spiegel dabei und der war die absolute Attraktion. Alle wollten reinschauen und haben sich ganz erstaunt betrachtet, dass sie das jetzt wirklich sind, ja. Haben auch mal hinter den Spiegel geguckt, ob da nicht eine andere Person ist. Das war wirklich sehr interessant.
Du hast ja immer jetzt doch eine Digitalkamera. Konntest du dann auch immer dann gleich die Fotos zeigen? Wie hat das denn auf die Leute gewirkt?
Ja, das war auch ganz lustig, weil die Kinder, die sehen die Fotos, verstehen nicht, wie ein Foto hergestellt wird und so weiter. Aber sie haben unheimliche Freude gehabt, immer wenn ich Kinder fotografiert habe oder so bestimmte Szenen, weiß ich noch, in der Schule, wo sie da richtig gelacht haben und so weiter, habe ich immer den Kindern diese Fotos gezeigt und die haben wirklich gegrölt, also sie waren so glücklich und eine Aufgabe von mir wird auch sein, eben diese Fotos mal zu schicken mit der nächsten Gruppe, die dann hoffentlich im Ende November oder im Dezember dann hochgeht. Wir organisieren bereits mit Volontären, die dann das auch mal erleben möchten, damit eben im Schnitt ungefähr 10 Gruppen im Jahr raufkommen. Mehr braucht es nicht. Ich glaube, wenn noch mehr Leute dort ankommen, wird mit der Zeit schon ein bisschen Einfluss genommen auf diese Kultur. Also sie muss meiner Meinung nach weiterhin so glücklich und so isoliert leben. Wenn es zu viel wird, dann ist die vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr so gesund, wie wir sie angetroffen haben.
Die Andenstimme unterhält ja einen Kurzwellensender oben auf unserem Hausberg Pichincha hier in Quito. Und dazu gibt es auch spezielle Radios, die also durch Sonnenenergie gespeist werden. Dort sind wieder aufladbare Batterien drin, damit man auch in der Nacht hören kann. Und dieses Radio ist eben sehr einfach aufgebaut. Es hat nur einen Schalter oder ja zwei Schalter, zwei fest eingestellte Frequenzen, nichts mehr. Und ihr hattet solch ein Radio mitgenommen zu den Wows. Wie ist das eigentlich gelaufen?
Das war eine ganz spannende Geschichte. Wir wussten ja auch nicht genau, was wir dann hören würden. Wir haben dieses Radio dann am Nachmittag rausgenommen, als die Sonne richtig geschienen hat, und um ihn aufzuladen. Und dann anschließend haben wir in der Liste gesehen, die wir von dir bekommen haben, lieber Horst, haben wir gesehen, wann dieses Wow-Programm stattfindet. Das war um 8 Uhr abends. Da haben wir zu Abend gegessen, die ganze Truppe, auch der Führer Rumäne und ein paar Leute von den Wows waren auch immer mit uns am Tisch. Und dann haben wir, kurz bevor es 8 wurde, haben wir alle Antennen aufgehängt, rund um diese Struktur vom Restaurant, wo wir gegessen haben, und haben um Punkt 8 die Sendung gehört. Das Staunen vom Führer war so groß, er hat gelächelt, habe ich ihn gefragt, ja, ob er etwas verstehe. Ja, ja, das ist auf Wow. Und das Programm hat er wirklich diese halbe Stunde, die die Sendung gedauert hat, von Anfang bis am Schluss gehört. Und sagte mir dann anschließend, ob er dieses Gerät dann mit sich nach Hause nehmen durfte. Habe ich gesagt, selbstverständlich, das gehöre jetzt ihm. Er müsste einfach ein bisschen diese Botschaft auch den anderen mitteilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie auch in Gruppen diese Sendung auf Wow hören werden.
Du hast gesagt, ihr seid als Freund gekommen. War das jetzt ein einmaliger Besuch oder werdet ihr nochmal dorthin fahren?
Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal noch hochkomme. Es wird aus zeitlichen Gründen nicht sofort sein. Aber ich möchte sicher mal die Gelegenheit, mal einen Weg zu laufen, aber den zweiten Weg eben mit einem Cessna-Flug dann auch machen, damit ich auch von oben das Ganze sehen kann. Das ist ja so farbig und die Natur ist so imposant, dass man das auch von der Luft mal erleben sollte. Das ist, glaube ich, die beste Kombination, weil hin und zurück, das ist schon ziemlich heftig. Ne? Und man muss in guter Form sein. Und deswegen glaube ich, für die meisten oder normalen Touristen, die dann hochkommen, wäre diese Kombination von Laufen und Flug das Ideale.
Vielen Dank für euer Berichten. Das waren wirklich ganz interessante Einblicke, die ihr gehabt habt. Ich wünsche euch alles Gute. Und vielleicht bis zum nächsten Mal mit einem anderen Projekt von euch.
Selbstverständlich, vielen Dank, ne? Und werden wir machen.